meine Eltern haben immer gesagt, du hast quasi alles in deiner Hand, deine Zukunft so zu gestalten und du hast die besten Bedingungen hier. Mach was draus. Und ja.
Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Versprochen. Mein Name ist Hannah und als Host dieses Podcasts treffe ich auf spannende Persönlichkeiten. Sie teilen nicht nur ihre persönlichen Geschichten, sondern auch Themen, die sie derzeit bewegen. Ganz ehrlich und offen mit euch und mir. Versprochen.
In dieser Folge unterhalte ich mich mit meiner Kollegin Niveda über ihre Rolle als Women of Color in der Beratung und die Bedeutung des internen People of Color Netzwerks Mosaik bei PwC Deutschland. Wie immer bei Versprochen geht es dabei um persönliche Sichtweisen und Erfahrungen und Niveda spricht nicht allgemeingültig für alle People of Color in unserem Unternehmen und darüber hinaus.
Niveda, du bist Managerin im Bereich Cloud and Digital. Herzlich willkommen im Podcast. Was denken eigentlich deine Eltern, was du so bei uns machst?
Ja, um das vielleicht ein bisschen detaillierter zu erklären, mein Hintergrund ist Sri Lanka, also meine Eltern kommen aus Sri Lanka, sprich meine Wurzeln liegen dort. Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Und als mein Vater früher das erste Mal nach Frankfurt gekommen ist, er ist auch tatsächlich hier gelandet. Hinter natürlich die ganzen Gebäuden, die gab es ja schon teils damals. Und wenn mein Vater jemanden erklären müsste, was er macht, dann wird mein Vater sagen, sie arbeitet in einem der Hochhäuser in Frankfurt. Und er ist sehr, sehr stolz auch drauf. Meine Mutter würde das schon ein bisschen differenzierter anderen erzählen. Sie würde nämlich sagen, ja, die Niveda berät ganz viele Menschen zu IT. Themen. Das würde meine Mutter sagen.
Über deine spannende Geschichte und euren spannenden Hintergrund werden wir auf jeden Fall im Verlauf der Folge noch sprechen. Aber erstmal kurz zu dir und deinem Job. Was würdest du denn sagen, was du wirklich bei PwC machst?
Ja, ich bin tatsächlich hier Managerin im Bereich Cloud und Digital. Cloud und Digital kann man sich so vorstellen, dass wir die CIOs, CDOs, aber auch CFOs dahingehend beraten, wie sie ihre IT optimierter gestalten können. Für viele Unternehmen bedeutet das auf einer Seite große Transformationsprojekte durchzuführen, gerade auch für mittelständische Unternehmen sind Kosteneffizienzen oder auch einfach neuere Themen voranzutreiben, sind aktuell Themen, wo sie Support benötigen. Für andere kleinere Unternehmen sind es vielleicht auch einfache IT-Controlling-Themen oder IT-Service-Management, also so ganz klassische IT-Themen.
Hört sich auf jeden Fall total vielfältig an und da werden wir gleich auf jeden Fall nochmal ausführlicher drüber sprechen. Aber vielleicht einmal kurz zu Beginn, du meintest bei uns im Vorgespräch, das ich ja immer mit jedem Gast führe, dass Cloud and Digital, Zitat, der beste Bereich ist bei PwC. Erklär doch mal kurz, warum.
Ja, das sehe ich auf jeden Fall so. Generell fühle ich mich sehr, sehr wohl bei PwC. Am wohlsten fühle ich mich trotzdem bei uns im Cloud and Digital Bereich. Einfach, weil wir hier wirklich eine sehr, sehr schöne Kultur leben, eine sehr gute Fehlerkultur, aber auch Feedbackkultur. Es gibt in jedem Unternehmen Hierarchien. Ich finde aber, dass wir das bei uns nahezu nie leben. Also Feedback ist immer upward und downward. Also wir versuchen es wirklich immer auf Augenhöhe, die Gespräche zu führen. Und generell haben wir sehr, sehr tolle Menschen einfach bei uns. Ja, einfach auch eine tolle Kultur. Ich meine, in jeder Branche ist ja gerade so das Arbeitsmodell ein bisschen im Wandeln. Und hier, wir haben sehr viele gute Role Models, also auch Persona, die in Teilzeit arbeiten, die in Sabbatical nehmen. Also wir versuchen hier wirklich das Individuum als Mensch zu sehen. Und ich fühle mich da immer ziemlich gut. Und ja, ich bin froh, hier zu sein. Es sind tolle Menschen, mit denen ich zusammenarbeite.
Das hört sich total gut an. Auch nach einer echt guten Grundlage für gute Teamarbeit. Ihr arbeitet ja, das hast du ja schon angesprochen, vor allem im Projektgeschäft, also in Projekten zusammen. Erzähl doch vielleicht mal beispielhaft von einem deiner letzten Projekte, wenn du magst. Was waren da so deine und eure Aufgaben?
Ja, bei dem letzten Projekt haben wir eine IT-Strategie definiert oder redefiniert für den Kunden. Es ging quasi darum, es war auch durch aktuelle Kostensteigerung getrieben, dass man quasi die Fahrtrichtung abändern wollte und auch in die Zukunft schauen wollte, auf welche Eckpfeiler möchten wir eigentlich arbeiten und wie möchte die IT auch vom Business her gesehen werden. Es war sehr sportlich, weil die Branche auch sehr, wie würde ich sagen, sehr konservativ ist. Und ja, es ist immer ziemlich aufregend, weil ich bei PwC bei sehr vielen mittelständischen Unternehmen unterwegs bin. Und mittelständische Unternehmen haben den Vorteil, dass da sehr, sehr viel zu verändern gibt, weil gerade im Hinblick auf die Digitalisierung sie schon noch viele Schritte in Richtung, in Richtung bessere Aufstellung machen müssen. Auf der anderen Seite ist natürlich auch jedes Mal eine Herausforderung für mich, weil ich ja noch relativ jung bin, dann noch Woman of Color, das heißt, und auch die IT-Branche generell und im mittelständischen Unternehmen ist sehr, sehr, nicht divers aufgestellt. Das heißt, wenn ich als Woman of Color da vorne stehe, zwischen all den Menschen und denen erklären muss, wie man ihre IT gestalten kann, ist natürlich auch schwierig, aber ich finde, ich meister das souverän, beziehungsweise kriege ich auch von meinen Vorgesetzten immer wieder gespiegelt.
Da bin ich mir ganz sicher. Und das entspricht ja auch nochmal eurer Feedback-Kultur, die du gerade eben angesprochen hast, dass du das dann auch direkt zurückgespiegelt bekommst. Ihr beratet ja zu allen Themen, das meintest du ja gerade eben selber schon, die in den Aufgabenbereich eines klassischen CIOs fallen, also eines Chief Information Officers. Das ist für alle, die den Begriff da draußen vielleicht nicht kennen, der IT-Leiter von einem Unternehmen. Natürlich auch noch weitere StakeholderInnen, die du jetzt gerade genannt hast. Aber es gehört ja unter anderem auch zu euren Aufgaben, eine nachhaltige IT-Landschaft aufzubauen. Was hat denn jetzt Nachhaltigkeit mit IT zu tun? Das würde ich jetzt als Laien erstmal nicht in Verbindung miteinander bringen.
Ja, generell ist ja ESG, also Environmental Social und Governance, ein Thema, das sehr, sehr nicht nur ein Trend ist, sondern etwas, was auch wirklich angegeben werden muss aus jeder Perspektive. Environmental, Social, Governance, man denkt dann immer direkt, ja, die grüne IT oder man möchte alles irgendwie grün aufstellen, aber gerade der Begriff Social und Governance hat natürlich eine ganz andere Dimension, die da reingebracht wird. Natürlich spielt ESG auch bei uns in der IT oder generell in der IT eine bedeutende Rolle, die vielleicht die CIOs gerade aktuell noch gar nicht so sehr sehen. Und unsere Aufgabe ist es natürlich, on top of solche Sachen zu sein, ne? So Trendthemen, damit wir bestens vorbereitet sind, sofern der Kunde dann mal diese Art von Themen auch angehen möchte. Und natürlich auch in der IT ist es wichtig, eine IT nachhaltig aufzustellen. Was bedeutet das in der Praxis? Denn ressourcenschonende IT. Also tatsächlich, wenn wir jetzt ganz viele Serverräume haben, die verbrauchen natürlich sehr viel Energie und sehr viele Ressourcen. Dementsprechend gibt es natürlich auch vielversprechende Cloud-Lösungen, die wir auch den CIOs quasi nahelegen. Und das ist zum Beispiel ein Aspekt. Und da stellen wir uns gerade wirklich gut auch auf und haben auch Kollegen, die in dem Bereich sehr viel machen.
Das hört sich total spannend an und ja auch mal wieder nach einem Schnittstellenthema bei uns bei PwC, weil wir ja auch einen Bereich Sustainability haben, dass man da eben super viele Themen gemeinsam treibt. Dann haben wir jetzt quasi schon zwei klassische Aufgabenbereiche von euch genannt. Einmal die, wenn man so will, Verbesserung der IT-Struktur generell beim Unternehmen, dann aber auch dieses Thema Sustainable IT. Mit welchen Fragestellungen kommen denn eure Kunden sonst noch so auf euch zu? Was sind sonst noch so die Trendthemen bei euch?
Generell sind sonst die Trendthemen nachhaltige IT ist etwas, was wir jetzt schon wirklich an den Kunden nahe bringen. Aber ein aktuelles Thema ist wirklich diese Kostenoptimierung. Deshalb ist das jetzt auch mehrfach gefallen. Wir haben ja aktuell schon eine schwierigere Situation, eine schwierigere wirtschaftliche Lage. Und natürlich ist ein enormer Kostendruck, der auch auf den Schultern der CIOs und führenden IT-Leitern steht. Und dementsprechend sind die da schon mit dem Thema auf jeden Fall getrieben, versuchen auch einige der IT-Ressourcen, die oder Aktivitäten, die innerhalb einer IT sind, auszulagern. Also quasi so Nearshoring ist aktuell auch ein sehr beliebtes Thema, damit man einfach, nicht nur zukunftsorientiertere Ressourcen aufbauen kann in einem Nearshore-Country, sondern auch natürlich die Kosten, die hier in Deutschland natürlich auch mit den Gehältern etc. pp. Fallen, geringer zu halten. Schwieriges Thema, da muss man natürlich auch ein sehr, sehr gutes Change in Communication-Konzept haben, damit man die Person dann natürlich auch mit sich mitnimmt und nicht die Mannschaft, die Belegschaft verärgert. Das ist auch so ein Thema, was gerade aktuell im Trend ist.
Das hört sich wirklich super spannend und vielfältig an und bei euch scheinen gerade super viele Themen zusammenzufließen. Du hattest ja selbst schon gesagt, dass du dich als Women of Color im Business-Umfeld verstehst und ja auch schon kurz ganz am Anfang deine spannende Herkunftsgeschichte oder die Geschichte deiner Familie angesprochen. Deine Eltern, die sind ja nicht in Deutschland geboren. Kannst du noch mal kurz sagen, woher sie ursprünglich genau kommen?
Ja, selbstverständlich. Meine Eltern kommen aus Sri Lanka. Das ist eine sehr tropische und wunderschöne Insel bei Indien in der Nähe. Und genau, damals bedingt durch den Bürgerkrieg sind meine Eltern als politische Flüchtlinge nach Deutschland gekommen, sind quasi hier im schönen Frankfurt gelandet, wo ich jetzt auch immer noch wohne. Genau, bin hier groß geworden, also in Stuttgart tatsächlich groß geworden und dann zum Studium nach Wiesbaden und dann bin ich auf jeden Fall hier geblieben, wo ich auch dann studiert habe, weil es mir hier schon sehr, sehr gut gefällt.
Ich stelle mir das aber trotzdem sehr herausfordernd vor für deine Eltern in der ersten Zeit. Wie sah denn eigentlich damals euer Alltag und euer Familienleben so aus?
Ach, ich würde sagen, dass wir dadurch, dass meine Eltern generell Bildung einen sehr hohen Stellenwert generell bei uns hatte, war das eigentlich immer ziemlich eine sehr dankbare Haltung. Eine sehr dankbare Haltung gegenüber, was wir hier alles haben, eine kostenlose Bildung. Und ich würde mein Aufkommen, also wir sind in Bad Wildungen groß geworden, das ist nochmal eine kleine Stadt, damals sind meine Eltern dorthin gekommen, war sehr, sehr schön. Ich glaube, ich habe das nicht so empfunden, als wäre ich irgendwie ein Teil, als wäre ich kein Teil von hier oder von der deutschen Kultur. Ich glaube, für meinen Vater und für meine Mutter war es eher eine Herausforderung, weil quasi in Bad Wildungen, musst du dir vorstellen, das ist halt wirklich eine kleine Kleinstadt oder ich würde sogar sagen Dorf im Vergleich zu Frankfurt. Und ich glaube, mein Vater war damals neben einem anderen Mann die einzigen oder die ersten dunkelhäutigen Personen. Na? Und dementsprechend glaube ich, war das schon auf jeden Fall auch herausfordernd. Aber so wie ich es von meinem Vater immer erzählt bekommen habe, ist er immer sehr, sehr souverän damit groß geworden oder hat sich damit durchgekämpft. Und so sind wir auch groß geworden. Also meine Eltern haben immer gesagt, du hast quasi alles in deiner Hand, deine Zukunft so zu gestalten und du hast die besten Bedingungen hier, mach was draus. Und ja, ich bin jetzt bei PwC Managerin, mache nebenbei noch mein PhD und ich denke, dass meine Eltern sehr stolz drauf sind, was ich bislang in meinem Leben hier gemacht habe, ja.
Du hast ja angesprochen, dass deinen Eltern bei der Erziehung so dieses Thema Bildung total wichtig war. Wie hat sich das denn geäußert? Also welchen Werdegang hast du dann eingeschlagen? Was hast du nach dem Abi studiert? Haben dich deine Eltern dann dabei unterstützt bei deinen Entscheidungen? Oder gab es irgendwie auch mal kritische Momente, wo sie vielleicht nicht so ganz einverstanden waren? Erzähl doch da gerne nochmal drüber.
Ja, generell können das bestimmt die Personen, die vielleicht im Podcast jetzt zuhören und auch aus der tamilischen Kultur kommen, können das wahrscheinlich sehr gut nachvollziehen, wenn die Eltern dann sagen, hier Medizin, also irgendwas mit Ingenieurwesen oder Medizinstudium ist das, was man eigentlich angehen sollte. Für mich war das aber schon immer ein No-Go, weil ich kann kein Blut sehen, also fällt schon mal Medizin komplett flach. Und Ingenieurwesen war auch, also ich bin ein sehr extrovertierter Mensch und da so Ingenieurwesen, alles drumherum, also mein Lebensgefährte, der ist auch im Bauingenieurbereich, das interessiert mich halt einfach nicht. Und für mich war schon immer Wirtschaft etwas, was mich sehr interessiert hat. Ich habe damals meine Mama in der 10. Klasse gefragt, ob ich aufs Wirtschaftsgymnasium wechseln darf. Und sie hat gesagt, nee, das ist was anderes als ein normales Abitur. Das kannst du nicht machen. Mach dein Abi, ganz normales Abi fertig mit deinen Schulkameraden. Und dann kannst du ja danach auch noch studieren, was du willst. Also ich glaube, das war das Einzige, wo sie gesagt hat, hier, dass ich mein normales Abitur fertig machen soll. Aber als ich denen dann gesagt habe, hier, ich will International Business studieren, haben die nie was dagegen gesagt. Vor allem auch, mein Vater auch so einen Geschäftssinn hat. Alle belächeln das dann auch immer und sagen, oh ja, das hast du wahrscheinlich von deinem Vater. Genau, dann bin ich nach Wiesbaden gezogen mit 19. Habe in Wiesbaden International Business studiert. Ist auch ein sehr spannender Studiengang, weil er 4 Jahre ging, also mit einem Pflichtauslandsjahr. Davon habe ich die eine Hälfte, also mein Semester habe ich auf den Philippinen verbracht und ein Auslandspraktikum habe ich in Singapur gemacht. Auch eine sehr prägende Zeit. Und da standen meine Eltern auch komplett hinter mir. Also ich bin dann mit dem Zettel tatsächlich zu meinen Eltern gefahren, habe gesagt, ich würde so gerne weiter weg und ich brauchte auf jeden Fall auch euer Segen. Also ich konnte das damals, jetzt bin ich ja 30, jetzt kann ich meine eigenen Entscheidungen treffen, damals mit 19 auch, aber mir war es extremst wichtig, dass meine Eltern auch wirklich hinter meiner Entscheidung stehen. Und dann habe ich quasi diese 5 Favorite Universities einmal niedergeschrieben und dann habe ich auch die erste Wahl bekommen.
Wie schön, dass ihr die Entscheidung dann trotzdem zusammen getroffen habt und dir auch die Meinung deiner Eltern wichtig war. Aber eigentlich hört sich das ja genau richtig an, dass deine Eltern zwar schon ihre Vorstellung davon hatten, wo es für dich hingehen kann, aber als du gesagt hast, nee, das andere interessiert mich irgendwie mehr, so dieser Wirtschaftsbereich, dass es dann für sie auch okay gab und sie dir da grünes Licht gegeben haben. Sehr schön. Das hört sich ja auch danach an, als würdet ihr auch viel und offen über solche Themen sprechen bei euch zu Hause. Hattest du denn mal das Gefühl oder hast du vielleicht immer noch das Gefühl, dass dieser bikulturelle Hintergrund, den du ja hast, ein Hindernis für dein berufliches oder vielleicht auch privates Glück jemals in deinem Leben hätte sein können?
Also mein bikultureller Hintergrund, ich würde das so sehen, also wenn man jünger ist, dann hat man ein bisschen, glaube ich, mehr damit zu kämpfen, weil gerade in der Jugend, da muss man sich ja selbst erstmal ein bisschen finden und dann, wenn man dann auch noch zwei verschiedene Hintergründe hat oder in einer anderen Kultur groß geworden ist, als die man tatsächlich in die Wiege gelegt bekommen hat, dann muss man sich erstmal da ein bisschen zurechtfinden. Also ich würde persönlich sagen, dass ich, gerade wo ich jünger war, das eher als ein, ja, ich würde nicht sagen Fluch, aber ich würde sagen, das war auf jeden Fall erstmal, worüber ich mich erstmal im Klaren werden musste. Was bin ich jetzt eigentlich? Welche guten Aspekte nehme ich aus der deutschen Kultur mit? Welche guten Aspekte oder welche verwerfe ich auch aus der Kultur, aus denen meine Eltern oder die mir quasi in der Wiege mitgegeben worden sind? Und ich würde sagen, erst so ab 18, 19 war das dann so auch, dass ich Frieden gefunden habe, weil ich einfach gelernt habe, dass ich eigentlich im Gegensatz zu monocultural people das Privileg habe, das Beste aus beiden Kulturen mitzunehmen. Und da fallen natürlich jetzt auch Schlagwörter wie emotionale Intelligenz oder kulturelle Intelligenz. Mir ist das sehr, sehr einfach gefallen, auch im Ausland, sowohl in Indien als auch auf den Philippinen, in Singapur, mich mit den Menschen zu connecten und da auch einfach wirklich mich auf die Kulturen einzulassen. Und das habe ich auch immer als positive Resonanz zurückbekommen. Und ich bin sehr, sehr glücklich drüber, mit zwei Kulturen aufzuwachsen. Das ist sehr, sehr schön.
Das freut mich zu hören und ich finde, das merkt man dir auch total an. Von daher freut es mich umso mehr, dass du deinen Frieden damit gefunden hast und jetzt das Beste aus beiden Kulturen sozusagen rausholst. Niveda, du hast ja eben schon angesprochen, dass Sri Lanka geografisch wunderschön ist. Ist es denn so, dass ihr weiterhin dort noch Familienmitglieder, Bekannte oder Freundinnen habt und du da auch manchmal vor Ort bist?
Ich habe tatsächlich noch zwei Kindergartenfreundinnen von mir. Mit denen war ich in Bad Wildungen auf dem Kindergarten und die zwei leben auf jeden Fall noch dort oder beziehungsweise die Family wohnt noch dort und eine Tochter, die andere Tochter lebt in Australien. Ansonsten haben wir noch vereinzelt Familie da. Ich war jetzt tatsächlich länger nicht mehr da, steht auf jeden Fall noch auf der Liste, weil mein Lebensgefährte hat die Insel auch noch nicht besucht. Da gehen wir auf jeden Fall auch noch mal hin.
Das stelle ich mir auch für ihn total spannend vor, das dann mal kennenzulernen. Ja. Und über das Thema Reisen sprechen wir bestimmt gleich noch mal. Ja. Aber vielleicht kurz dazu, was du ja eben auch schon angesprochen hast, dass ja die IT-Beratung an sich, also das Umfeld, in dem du tätig bist, recht männerlastig ist und du ja zudem eine sogenannte Person of Color bist. Für alle, denen dieser Begriff vielleicht da draußen noch nichts sagt, das Wort People of Color, kurz POC, beschreibt genau wie schwarz oder weiß jetzt nicht direkt eine Hautfarbe. Es ist eher eine Selbstbezeichnung von Menschen mit multikulturellem oder bikulturellem Hintergrund, wie du, die in der Gesellschaft Rassismus ausgesetzt sind. Wenn man so will, gehörst du also als Frau und Women of Color ja zwei Minderheiten an. Wie gehst du denn mit deiner Rolle als Women of Color in der Businesswelt um?
Es ist eine sehr, sehr spannende Frage und auch eine, wo ich sehr, sehr gerne Licht drauf shedden würde, weil es natürlich da unterschiedliche Ansätze gibt. Ich bin ja selber auch Mitglied im Mosaik-Netzwerk bei uns, bin da quasi als im Core-Team mit dabei und unterstütze aktiv an den aktuellen Themen, die wir dann da treiben. Und auch im Gegensatz zu meinen Co-Team-Mitgliedern habe ich da ein bisschen so, ich würde sagen, einen positiven und optimistischen Ansatz. Warum sage ich das? Meine Eltern haben mir das immer in die Wiege gelegt, dass ich Herr über mein Leben bin. Also wirklich, ich Kontrolle, nicht nur Kontrolle, aber auch ich kann meinen Weg selber gehen. Ja? Und bei diesem ganzen Thema ist natürlich so, dadurch, dass ich immer on top of everything war, also sei es jetzt bei Wohnungssuchen oder bei Jobbewerbung, ich weiß gar nicht, ob ich jemals eine Absage bekommen habe, bei Wohnungen genauso. Warum? Nicht, weil ich eine Frau bin, sondern weil ich einfach einer der Personen bin, die bei Immobilien-Scout halt direkt schon so, keine Ahnung, die ganzen Dokumente mitschickt, ne, Schufa, Lebenslauf oder Gehaltsnachweise, also wirklich on top of everything. Und ich glaube, dass diese Disziplin natürlich auch dazu geführt hat, dass ich weniger, weil alles, was in meiner Hand ist, mache ich immer zu 100%. Und deshalb war ich diesen Sachen auch nie ausgesetzt. Und ich finde, dass nur weil ich halt jetzt noch nicht negative Erfahrungen im Bereich gemacht habe, konzentriere ich mich eher auf diesen Awareness schaffen. Awareness schaffen in der Hinsicht, was kann ich eigentlich tun, was in meiner Hand liegt. Ich kann zum Beispiel, was zum Beispiel bei mir immer so ein Problem war oder wo ich gesagt habe, das ist mir immer schwer gefallen, dass ich immer gedacht habe, ich muss immer eine Extrameile gehen. Ich muss immer mehr machen als jetzt zum Beispiel jemand anderes, ja, vielleicht aus der deutschen Kultur angehen. Das ist ja aber etwas, was in meinem Kopf sich abspielt und was gar nicht eigentlich da ist, ne? Und ich lege den Fokus lieber auf Sachen, die ich selber ändern kann, weil gesellschaftliche Strukturen wie Rassismus, wie Stereotypen, da ist es wichtig, dass man natürlich auch dafür ein Bewusstsein schafft, um seine White Spots wegzukriegen. Gleichzeitig liegt aber viel auch in unserer Hand, was wir ändern können. Nämlich, ich arbeite zum Beispiel sehr gerne als Mentor für bikulturelle oder auch multikulturelle Menschen, dass ich denen auch gerne mitgebe, hier, das liegt in eurer Hand. Und wenn ihr davor älteren CIO steht, da fange ich auch innen drinne an, kurz zu überlegen, boah, jetzt erzähle ich dir gleich, was da alles, was die besser machen sollen. Da muss ich auch kurz schlucken. Aber das sind alles Gespenster, die in meinem Kopf sind. Und es geht darum, da aktiv wirklich dran zu arbeiten. Und da spreche ich viel lieber darüber oder lege den Fokus viel mehr darüber, was kann ich eigentlich ändern oder was liegt in meiner Macht. Weil ich persönlich finde, dass jeder eine eigene Kraft hat in sich, um Sachen ja zu ändern und auch vielleicht mit einem positiven Ansatz zu gehen. Das heißt, auch wenn ich mal rassistische Bemerkungen im Berufsleben erlebt hätte, ich habe das ehrlich gesagt nicht, aber das war auch noch nie so der Fall, aber ich hatte mal eine Begegnung, wo ich gesagt habe, das war jetzt nicht so in Ordnung. Dann gehöre ich aber auch zu den Menschen, die auch aktiv dagegen was machen. Also dann gehe ich direkt zum Vorgesetzten, dann wird das direkt eskaliert und dann wird direkt darüber gesprochen. Und ich glaube, das gehört auch wieder zur Kraft, die eine Person hat, ne? Sonst ich hätte mich danach im Spiegel nicht anschauen können, ne? Und dafür gibt's ja so eine offene Kultur, gerade bei PwC. Also hier brauchst du dir wirklich um nichts Sorgen zu machen, abgesehen davon, dass ich denke, dass wir hier die besten Voraussetzungen haben, wirklich, dass wir sensibilisiert sind für Themen wie Diversität als auch Inclusion, gibt es auch Anlaufstellen, falls irgendwann mal sowas auftauchen sollte. Ja.
Definitiv. Also dafür haben wir ja zum Beispiel unsere Ethik-Hotline, die man sowohl extern als auch intern dazuschalten kann, wenn es eben solche Vorfälle, wie du angesprochen hast, gibt bei uns oder im externen Umfeld. Und da wird einem eben weitergeholfen, dass wirklich klar wird, dass niemand solche Vorfälle toleriert und wir damit eben bei PwC auch nicht leben wollen.
Ja.
Und ein Grundstein, das ist ja total richtig, für diese diverse Unternehmenskultur ist ja eben unser Mosaik-Netzwerk. Vielleicht kurz für unsere HörerInnen da draußen. Über das Netzwerk spreche ich ganz ausführlich in der Folge 36 mit der lieben Valerie, die du ja auch kennst, Niveda. Also wer hierzu noch mehr erfahren möchte, der kann sich ja die Folge gerne mal anhören. Aber vielleicht trotzdem ganz kurz und knapp aus deiner Perspektive, Niveda, erklär doch einmal ganz kurz, was es mit dem Mosaik-Netzwerk auf sich hat, das du ja eben schon angesprochen hast.
Das Mosaik-Netzwerk ist eine PwC-interne Community oder auch ja ein kleiner Club, wo wir gerne zusammenkommen, uns austauschen. Das ist auch eine Art Safe-Space-Gedanke natürlich auch da, damit Personen sich austauschen können und auch Awareness oder Bewusstsein dafür schaffen sollen oder schaffen wollen. Wir wollen das schaffen, dass wir uns für diverse Teams bei PwC natürlich auch einsetzen. Wir wissen, dass diverse Teams erfolgreicher sind als nicht diverse Teams und uns ist es wichtig, dass jeder einen Platz bei uns im PwC hat und auch dazugehörig sich fühlen darf und kann.
Sehr
und dafür
schön.
Möchten wir natürlich die besten Voraussetzungen schaffen.
Sehr schön, vielen Dank dir. Und damit sprecht ihr ja auch nicht nur Personen an, die sich selber als People of Color definieren, sondern auch andere, wie zum Beispiel mich. Die nennen sich ja White Allies, was ich auch total wichtig finde, dass da eben wir geschult werden, wie wir Personen, die sich als POC definieren, auch unterstützen können im Businessumfeld. Was ist denn genau deine Rolle im Mosaik-Netzwerk? Was sind deine Aufgaben?
Also ich war davor im Community Management aktiv. Da haben wir quasi auf unserer internen PwC, auf der Intranet-Seite Posts erstellt, aber auch LinkedIn-Posts erstellt. Jetzt bin ich gerade dabei, umzuswitchen in Richtung Event-Management. Da kann man natürlich, wir versuchen uns da zu unterstützen, was gerade so ein bisschen aktiver ist. Ein guter Punkt, den du gerade angesprochen hast, wir haben ja auch so ein Monthly Lunch vom Mosaik-Netzwerk und das finde ich auch echt cool, weil da können, das ist dann nicht eine Veranstaltung für alle POCs oder BPOCs, sondern gerade auch für unsere Allies. Ne? Und ich finde es immer super interessant, weil dann erzählen wir von unseren Erfahrungen gerade oder irgendwie so. Und dann ist es auch immer super interessant, mal eine andere Perspektive da reinzubekommen oder dass die Allies auch mal so ein bisschen verstehen, was eigentlich manchmal die Sachen sind, mit denen wir uns herumschlagen. Genau, da lade ich natürlich auch alle herzlich ein, für PwCler, aber auch nicht PwCler, uns gerne sich beim Lunch mal anzuschließen oder auch so unser Netzwerk zu unterstützen.
Ja, sehr gut. Vielen, vielen Dank dir. Das Mosaik-Netzwerk ist ja jetzt tatsächlich schon ein Jahr geworden, wenn die Folge erscheint. Wirklich unglaublich, dass der Launch schon ein Jahr her ist. Gibt es vielleicht Geburtstagswünsche, die du dem Netzwerk und seinen Mitgliedern mit auf den Weg geben möchtest?
Du meinst jetzt genau unser Netzwerk, also nur PwC-intern Geburtstagswünsche?
Genau.
Ja, also ich bin einfach unglaublich stolz auf alle, die im Core-Team, aber auch in unserem Mosaik and Friends-Team sind, uns tatkräftig bei allem unterstützen. Und besonders dankbar bin ich für die offene Feedback-Kultur. Also es gab so viele kleine, so Anmerkungen, jetzt nicht im kritischen Bereich, sondern beispielsweise war da ein Feiertag, was wir komplett vergessen haben, wo ich mir gedacht habe, boah, das ist nur, weil das eine kleine Minderheit bei uns darstellt, heißt es ja nicht, dass man das dann vergessen sollte, ne? Aber wie dann auch auf dieses Thema, wie man drauf aufmerksam gemacht wird und wie wir das dann mit einimplementieren für das nächste Mal. Also wir sind ein wachsendes Team und ich bin einfach sehr stolz drauf, dass wir das ins Leben gerufen haben und dass wir wirklich so aktive Mitglieder haben, die sich darum kümmern, dass das weiter vorangetrieben wird. Ja, und wir immer stetig zusammen wachsen und lernen. Also nur weil ich jetzt ein Core-Mitglied von dem Mosaik-Netzwerk ist, heißt es ja nicht, dass ich bestens über alle D&I-Themen informiert bin. Das ist absolut nicht so. Gerade wenn ich mit meinen Kollegen, die einen BPOC-Hintergrund haben, bin ich immer wieder schockiert auch drüber, wie ganz andere biografische Hintergründe jemand mit sich bringt und dadurch auch eine ganz andere Einstellung zu dem Thema hat. Und da finde ich es echt cool, wie wir uns gegenseitig unterstützen, einfach auch andere Perspektiven zu geben und weiter zu lernen.
Sehr schön. Das hört sich auf jeden Fall sehr wertschätzend an, so wie du das formulierst. Ich möchte gerne unseren Podcast Versprochen nutzen, um dir nie wieder etwas Wertschätzung zurückzugeben. Und zwar habe ich eine Kollegin von dir, die ebenfalls im Core-Team aktiv ist, gefragt, mit welchen 3 Hashtags sie dich beschreiben würde.
Jetzt bin ich ja gespannt.
Glaube ich. Und die liebe Miskin, die findet, dass du eine Hashtag sehr starke Persönlichkeit hast. Sie hat das auch noch erklärt, das ist nämlich von deinem gesamten Auftreten her. Also du betrittst einen Raum und bist einfach sofort da und eben eine Hashtag starke Persönlichkeit. Zudem hast du eine Hashtag positive Ausstrahlung, dein Lächeln und eine gefühlt dauerhaft gute Laune, die man auch hier im Podcast merkt, sind super ansteckend. Und dann bist du noch Hashtag sehr nahbar, du bist ein offener Mensch und man führt sehr, sehr gute Gespräche mit dir. Du strahlst hier gerade wie ein Honigkuchenpferd. Ich hoffe, dass diese warmen Worte gut bei dir angekommen sind.
Ja, auf jeden Fall. Doch. Vielen lieben Dank auch an Miskin, dass du mich beschrieben hast. Das ist natürlich nochmal, vielen Dank. Ich bin sehr gerührt. Ich bin einfach ein sehr positiver Mensch und die positive Energie versuche ich auch natürlich in meinem Umkreis auch zu verstreuen. Das freut mich sehr, dass das auch was bewirkt.
Auf jeden Fall. Das wird von außen auf jeden Fall auch gesehen. Niveda, du bist ja Beraterin, also Consultant, Digitalexpertin und eine Women of Color im Business-Umfeld mit Vorbildcharakter und engagierst dich zudem in unserem internen Mosaik-Netzwerk. Doch damit nicht genug, du schreibst auch noch deine Doktorarbeit. Wie schaffst du das eigentlich alles? Hat dein Tag mehr Stunden als meiner?
Nee, hat's nicht. Ich habe einfach nur, ich mache das dann radikal so, dass ich dann eine 6-Tage-Woche habe. Ich schreibe am Wochenende einfach 4 Stunden und das ist ja auch ein Teilzeit-PhD, sprich ich mache das ja über mehrere Jahre hinweg und jetzt habe ich auch ein Sabbatical in den letzten 5 Monaten gemacht, wo ich auch sehr viel geschrieben habe, weil ich halt auch echt mir dann den Tag einfach strukturiere und dann mich einmal 2-3 Stunden hinsetze und dann auch mal für eine längere Zeit mich länger ansetze. Ja, das Thema ist auch super interessant, also ich schreibe über bikulturelle Menschen im internationalen Projektgeschäft. Und welche Auswirkungen quasi eine Teamkomposition auf den Projekterfolg hat und wie man den Projekterfolg maximieren kann. Es wird sehr, sehr viel über multikulturelle Personen gesprochen oder dafür gibt es auch schon sehr viele empirische Erkenntnisse. Aber bikulturelle Menschen sind da, das ist eine Forschungslücke. Die wird nicht sehr viel diskutiert, insbesondere im ganzen europäischen Raum sowieso nicht, obwohl hier ja so viele Menschen da sind, die definitiv einen bikulturellen Hintergrund haben. Also ich mache das ja aus einer, weil es eben noch gar keine Daten dazu gibt, mache ich das aus einer qualitativen Perspektive, weil es einfach nichts gibt, ne? Sonst hätte ich was Quantitatives gemacht. Und ich suche Interviewteilnehmer und finde einfach so viele. Ja, Wahnsinn. Das ist einfach, weil es einfach so ein, und alle kommen nur immer wieder auf mich zurück und sagen, das ist so ein spannendes Thema und dass darüber auch gesprochen wird. Ja, genau. Macht mir unglaublich Spaß. Ich glaube, es erläutert auch nochmal, dass ich wirklich sehr stolz und sehr happy bin, einfach zwischen 2 Kulturen aufzuwachsen. Und das ist sehr, sehr schön.
Das kommt ja auch in diesem Podcast, in dieser Podcast-Folge so rüber. Und wie schön, dass es dir wahrscheinlich gelingen wird, da eine Forschungslücke zu füllen. Du hattest es ja selber schon angesprochen. Du hast ja für den PhD, die Doktorarbeit, ein Sabbatical genommen. Wie kam das bei dir im Team, bei deinen KollegInnen und bei deiner Führungskraft an, als du das angesprochen hast?
Das war schon etwas länger auf dem Schirm. Also alle haben ja immer wieder mitbekommen, wenn ich Samstag dann ein bisschen was geschrieben habe. Ja, und dann war es einfach nur noch eine Frage der Zeit, wann ich mir eigentlich wirklich die Auszeit nehme, um da mal wirklich zu den PhD-Fortschritt einfach nochmal zu advancen und zu so einem Level zu bringen, wo ich sage, ab da lohnt sich's wieder ein bisschen langsamer zu machen. Es war nicht schwierig. Also man muss sowas auch langfristig, also ein bisschen längerfristig planen und das natürlich auch im Vorlauf kommunizieren, dann auch die Aufgaben entsprechend zu übertragen. Ich habe überall so ein bisschen meine Fühler hier drinne und da kann ich halt nicht von heute auf morgen einfach gehen oder auch in 2 Monaten wäre das schwierig. Ich hatte da schon eine Anlaufzeit von fast, ich glaube, ein Dreivierteljahr, glaube ich. Oder ein Jahr, ich weiß gar nicht mehr genau. Ich glaube, ein Dreivierteljahr oder ja. Und als ich das meiner Chefin gesagt habe, hat sie dazu gestimmt und ich habe ja auch nicht hier meine Doktorarbeit weitergeschrieben. Ich habe es, ich dachte, so hier im kalten Frankfurt zu sitzen, das wäre ja traurig. Mein Laptop kann ich ja überall auspacken. Und ich hatte eine schöne Zeit. Ich hatte davor auch eine sehr eingetakteten Projektausschlag. Also da waren wirklich viele Projekte hintereinander. Ich hatte noch wirklich einiges an Urlaubstage, die ich auch noch nicht verbraucht habe. Sprich, ich habe da sehr viel geschrieben, aber gleichzeitig auch mal durchgeatmet und auch entspannt.
Oh, wie schön, dass beides möglich war. Das freut mich total zu hören. Und wenn ich dich eben richtig verstanden habe, war das jetzt auch kein Novum bei euch im Team, sondern es hatten auch schon andere vorher mal ein Sabbatical genommen.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es geht darum, das ist auch die Art von Wertschätzung, die mir quasi meine Vorgesetzten mitgeben, weil sie ganz genau wissen, wenn ich da bin, dann bin ich zu 100% da. Und wenn ich nicht da bin, dann bin ich halt nicht da. Jetzt bin ich auch da und alle wissen, dass ich zu 100% da bin. Auch wenn ich nur noch ein halbes Jahr habe, bis das Geschäftsjahr fertig ist. Und es ist halt so. Ich glaube, das ist auch die Art von Wertschätzung, die ich einfach bekomme, womit man mir auch zeigt, hier, wir gehen den Schritt gemeinsam mit dir, weil wir dich als Menschen auch wertschätzen. Auch als ich zurück war, waren alle wieder super happy. Und das zeigt mir natürlich auch, dass ich hier... Ja, ich habe natürlich auch unsere Kollegen vermisst, als ich unterwegs war. Das war so, wenn du dann quasi in so asiatischen Ländern bist, dann ist das ja auch häufig so, dass du in so Cafés gehst und dann gibt's ganz viele digitale Nomaden. die quasi ein bisschen auswärts arbeiten. Und wenn die mich dann gesehen haben mit dem Laptop, haben die mich immer gefragt, ja, was machst du? Verkaufst du digitale Produkte? Ich so, nee, ich bin Beraterin bei PwC und schreibe gerade nebenbei noch meine Doktorarbeit, deshalb habe ich gerade eine Auszeit. Oh, das ist ja bestimmt ein sehr, sehr stressiger Job und du bist doch bestimmt die ganze Zeit nur am Arbeiten. Und ich so, ja, also es ist ein Projekt, Phasen, wo ich natürlich mehr arbeite, aber es ist jetzt nicht so, dass ich immer super viel arbeite und also ich arbeite viel, aber nicht übermäßig über den Arbeitszeiten hinaus und dafür gibt es dann natürlich auch noch Auszeiten und alles und ich freue mich auf die Kollegen, wenn ich wieder zurückkomme und ich glaube, das war auch noch so mal ein Pluspunkt drauf, dass in der Auszeit ich gemerkt habe, dass es genau der richtige Weg für mich ist.
Ja, das ist ja manchmal so, dass man, gerade wenn man die Leute nicht um sich herum hat, dass man dann erst merkt, was man an denen hat. Das freut mich total, dass das ein positiver Nebeneffekt war. Nivida, du hast ja eben schon angesprochen, dass du deine Doktorarbeit nicht im kalten Frankfurt geschrieben hast, was ich sehr gut verstehen kann. Urlaub und Reisen sind bei dir also auch ganz oben auf der Liste, auf der Prioritätenliste. Wohin ging denn deine letzte Reise?
Ja, es war tatsächlich eine längere Reise. Wir waren unter anderem in der Mongolei und in Südamerika. Das war schon immer ein Traum von mir, Südamerika zu bereisen, weil ich finde es immer so schwierig, da nur für 2 Wochen hinzugehen. Das ist so, ja, dann bereist man 2 Wochen Peru und fährt dann irgendwie wieder zurück. Das ist ja auch ein bisschen traurig für so einen langen Streckenflug. Genau, Reisen ist ein sehr, sehr, ja, das ist einfach super wichtig für mich. Ich mag das. Einfach auch mal, es geht gar nicht so sehr drum, einfach herunterzukommen, also runterzufahren, sondern neue Kulturen zu entdecken, also ich bin eine Foodie, ich esse einfach so gerne auch noch unterschiedliche Sachen. Und es gibt mir einfach enorm viel Energie, enorm viel Kraft. Und hilft mir auch, über den Tellerrand hinwegzuschauen. Gerade in so, manchmal entdeckt man sich ja selber, wenn man andere Kulturen sieht und denkt, boah, das ist ja heftig oder das ist ja, wow, das sind ja ganz andere Sachen, als wir es persönlich kennen. Und da habe ich auch gesehen, wie es ist, wenn man, manchmal muss man einfach in anderen Kulturen Sachen sehen und sie annehmen und akzeptieren, ohne sie zu verurteilen. Und das ist ein Skill, auf den bin ich auch sehr stolz drauf, weil das ist, ich lerne es immer wieder. Natürlich gibt es manchmal Sachen, die ich sehe, wo ich denke, wow, das ist ja nochmal was ganz anderes. Aber das hilft mir natürlich auch im Beruf, weil das sind so kleine Empathie ist vielleicht ein Begriff dafür, emotionale Intelligenz ist vielleicht ein Begriff dafür. Aber gerade solche kleineren Soft Skills helfen mir natürlich enorm in der Kundenarbeit, ne? Weil die mir natürlich auch so ein Fingerspitzengefühl dafür geben, was die Kunden wirklich brauchen.
Das freut mich total, dass du das angesprochen hast mit dem Augen öffnen und über den Tellerrand blicken, weil meine ganz persönliche Meinung ist, dass diese längeren Reisen dann auch uns White Allies ermöglichen, diese Erfahrung zu machen, dass es eben Kulturen gibt, wo alles ganz anders abläuft, aber trotzdem funktioniert und das passt dann irgendwie auch so. Und ich merke dann auch immer, wenn ich irgendwo in einem ganz anderen Land bin, dass mein Kopf richtig anfängt zu rattern und ja, so viele positive, aber auch nachdenklich machende Eindrücke auf mich einstürmen. Deshalb finde ich das auch total wichtig, für alle Menschen da den Horizont stetig zu erweitern. Und wohin zieht es dich als nächstes reisetechnisch?
Ich werde tatsächlich auf eine Hochzeit gehen. Ah. Das ist jetzt nicht weit weg in Europa. Ich habe in Europa tatsächlich nicht so viel gesehen, weil das lege ich immer so auf die längere Wartebank.
Aber Europa ist ja auch so schön.
Ja, und auch so nah. Also man kann ja wirklich alles noch irgendwann, aber sowas wie Bolivien kann ich halt nicht einfach so mal machen.
Ist so, ja.
Genau, wir gehen nach Holland und nach Dänemark auf 2 Hochzeiten. Ja, das ist das nächste Ziel jetzt für uns. Ah nee, warte mal, dieses Wochenende fahren wir in die Schweiz zu meinem Onkel.
Sehr cool. Freut mich auf jeden Fall, dass du da einige Sachen auf deinem Zettel hast und noch weitere schöne Länder entdeckst. Wir sind tatsächlich jetzt schon am Ende der Folge angekommen. Vielen, vielen Dank, dass du heute zu Gast warst, Nivida. Das hat mich total gefreut, dass du so offen über deinen Job gesprochen hast, über deine Familie, deine Wurzeln und aber auch deinen Werdegang. Ja, freut mich auf jeden Fall sehr. Wie immer bei Versprochen gehört das Schlusswort dir, also feuerfrei.
Ja, erstmal auch vielen lieben Dank, liebe Hanna, dass ich hier von dir ausgewählt worden bin, bei dem versprochenen Podcast mitzuwirken, mitzuagieren. Es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und zum Schlusswort würde ich gerne den Hörerinnen und Hörern mitgeben, dass es bei der Jobauswahl natürlich wichtig ist. Es gibt verschiedene Faktoren, die wichtig sind bei der Jobauswahl, ne? Themenfeld, Förderungen, Gehalt, aber auch wo Standort, wo wird der Job sein? Aber wichtig finde ich persönlich auch, dass man bei einem Arbeitgeber arbeiten möchte, falls das euch auch wichtig ist, der die eigenen Werte auch widerspiegelt. Und es gibt immer auf dem Tellerrand, wenn man rüberguckt, the grass is sometimes greener somewhere else. Aber mir persönlich ist es wichtig, eine nachhaltige Karriere beim Arbeitgeber zu haben, der auch meine Werte widerspiegelt. Deshalb, achtet darauf vielleicht, oder vielleicht ist es ja auch etwas, was ihr mitnehmen wollt, bei jemandem zu arbeiten, der wirklich nicht nur für PR-Zwecke irgendwelche Werte niedergeschrieben hat, sondern wirklich auch danach lebt. Und das kann ich auf jeden Fall von unserem PwC Cloud und Digital Bereich auf jeden Fall versprechen.
Ich konnte halten, was ich versprochen habe. Dann teile diese Podcast-Folge mit Personen, denen sie auch gefallen könnte. Abonniere unseren Podcast auf den gängigen Plattformen und hinterlasse eine Bewertung. Wir hören uns wieder, versprochen.